Medien, wir sind nicht bis ganz zum Schluss gekommen, ich fange deswegen ganz am Ende an, dass man Medien grob unterteilen kann, zum einen Basismedien, die brauchen einen Speicher, wo die Inhalte halt gespeichert werden und eine Form der Präsentation. Also dazu gehören Bildschrift, Zahlen oder Musik, die man halt meistens auf Papier speichert. Bei Musik ist es dann wieder anders, da gibt es dann andere Speicherarten. Das Interessante an diesen Medien ist im Prinzip, dass es keinen Verteilungskanal gibt, also es sind keine Massenmedien, sondern einfach erstmal normale Medien. Massenmedien haben jetzt als auf dieser Abstraktionsebene, auf der wir hier fliegen gerade, zusätzlich halt noch einen Distributionskanal, den man untersuchen müsste. Also wie kommen eigentlich die gespeicherten Inhalte zu den Empfängern, die ja dann wiederum sich was Eigenes daraus konstruieren. Und warum das Ganze? Nun, wenn man das mal auf Computer überträgt, also einfach als Analogieschluss, dann haben Computer auch einen Speicher, haben eine Form der Präsentation in Form einer Ein- und Ausgabe oder mehrerer Ein- und Ausgabeeinheiten. Die Distribution wird halt über Netze erledigt und insofern kommen zusätzlich zu den Massenmedien halt noch die Prozessoren dazu, also die aktiven Inhalte, die Möglichkeit mit diesen Medien auch zu interagieren. Und das führt uns dann halt zu der Form, digitale Medien zu betrachten, indem man halt diese vier Aspekte untersucht. Was wir zurzeit haben, ist Präsentation und Speicher, also wurde ja schon erwähnt, die Distribution, ja Prozessoren auch schon, die Distribution in Form von Netzen, das soll das Thema der heutigen Vorlesung sein. Zunächst, also es geht im Wesentlichen um die Geschichte des aktuellsten Netzes, also des Internets, mit so ein paar Seitenblicken, insbesondere ein Blick auf eine Maschine, die ich jetzt schon öfter erwähnt habe, einfach weil ihre Wirkung so immens war, nämlich der Whirlwind. Entworfen von Jay Forrester eigentlich als Simulationsmaschine für Flugentwicklung. Da war es üblich, für jedes Flugzeug einen Analogrechner zu bauen, der halt genau die Eigenschaften dieses Flugzeuges abbildete. Aber das war auf Dauer natürlich sehr umständlich, wenn man für jedes Modell gleich einen eigenen Rechner braucht. Also hat Jay Forrester eben entschlossen, die Entwicklung zu verallgemeinern und einen allgemeinen Computer zur Simulation zu entwerfen und kam sehr schnell auf die Idee, dass man dazu keine Analogrechner mehr benutzen könne, sondern einen Digitalrechner braucht. Das Problem war, im Gegensatz zu anderen Rechnern wie die ENIAC oder EDVAC oder was zu der Zeit halt konzeptionell oder auch schon fertig gebaut war, die waren sehr langsam. Also man konnte damit natürlich keine Simulationen ausführen, weil man ja meistens Lochkarten abgab, die dann irgendwie einprogrammiert wurden oder in irgendeiner Form wurde da programmiert. Bei der ENIAC müsste man ja sogar noch Kabel ziehen. Und auch die Ausgaben waren sehr langsam, insbesondere der Speicher war sehr langsam. Also ihr erinnert euch, diese Williams-Röhren, wo halt über Punkte auf Monitoren das gespeichert wurde, auf Radarschirm oder die Quecksilber-Verzögerungsleitungen, die waren halt, damit konnte man eine Menge Sachen speichern, aber es war letztendlich viel zu langsam. Also musste Forrester, um seine Idee umzusetzen, eben diesen Ferritkernspeicher entwerfen, also einen schnelleren Speicher, und der kam dann auf den Ferritkernspeicher. Hier sieht man ihn mal mit eben so einer kleinen Matrix. Also ich hatte das ja vor zwei Vorlesungen mal erwähnt, wie das geht, indem man so Magnetkerne mit Leitungen durchzieht, die dann jeweils auf- oder entladen werden, beziehungsweise ausgelesen. Und diese Rahmen konnte man dann übereinander stapeln und hatte recht große Speichermodule, sieht man auf der linken Seite eins. Und damit war es ihm dann möglich, eben diese Maschine zu bauen, um seine Simulationen auszuführen. Das Ganze verschlang ein immenses Budget am MIT, also sehr viel mehr, als man eigentlich gedacht hatte. Es gab großen Streit, ob man überhaupt so viel Geld da reinstecken sollte, sodass das Projekt irgendwann auf der Kippe stand, ob es überhaupt weitergeführt wird. Aber bevor die Fortsetzung kommt, eine kleine Randbemerkung. Heinz Zemanek hat nämlich zu einer sehr ähnlichen Zeit in Österreich einen Transistorrechner gebaut, einen der ersten Transistorrechner überhaupt. Und in Anlehnung an die großartig angelegte Whirlwind Project sagte er aber, wir bauen hier etwas kleinere Maschinen und backen kleinere Brötchen, und hat es in seiner Wiener Gemütlichkeit Mailüfter genannt. Gut, also Mailüfter, nicht der erste österreichische Transistorrechner, und naja, im Gegensatz zu Konrad Zuse, der ja eigentlich gegen seine Arbeitgeber damals diese Maschine gearbeitet hat, hat Zemanek wenigstens geduldet, auch wenn nicht so richtig klar war, was man damit machen kann. Also die Transistoren hat er sich zusammengeschnorrt von Philips, Hinterher hat er das an IBM verkauft und einige Teile dann auch integrieren können. Also es ist ein sehr interessantes Projekt auf europäischem Boden diesmal, aber eben in keinster Weise vergleichbar mit den Summen, die die amerikanische Luftwaffe in die in das Whirlwind-Projekt gesteckt hat. Denn, naja, sie hatten große Sorge nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zu Beginn des Kalten Krieges, dass irgendwelche sowjetischen Bomber sich über den Norden, über Kanada in den amerikanischen Luftraum reinfiltern wird und dann irgendwelche Bomben absetzen. Also haben sie entschlossen, sie müssen halt für die innere Sicherheit die Grenzen besser überwachen durch ein Radarsystem. Das Problem war, also so sah das aus vor Einführung des SAGE-Systems, auf das ich dann eingehen werde, im Wesentlichen bestand es darin, dass sehr viele Menschen am Telefon saßen, die in Kontakt waren mit den Radarstationen, wo dann alles gemeldet wurde. Das wurde dann auf irgendwelchen Spielplänen abgetragen und da konnte man entscheiden, ob jetzt Krieg sein wird oder nicht. Das war sehr umständlich und vor allem nicht sehr lückenlos, weil man natürlich so viele Radarstationen, wie es an den Grenzen gab, gar nicht per Telefon sich koordinieren konnte. So sah das aus. Also das SAGE-System sollte diesen Umfang bekommen. Man sieht die Grenzen der USA. Eingeteilt in verschiedene Sektoren ist das gesamte Gebiet. Und in jedem Sektor steht dann, unter anderem stehen dann Radare. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht so richtig lesen. Also es gibt Langradare, es gibt Gapfiller, also zwischen Weitradaren eben so kleine dazwischen liegende Radare. Und in jedem Sektor gibt es so einen Kreis mit einem Kreuz drin und das sind dann Zentralstationen, in denen diese Informationen zusammenfließen sollen. Und wenn man halt mehrere hundert Radarstationen oder Bodenstationen oder was auch immer, auch Telefon, mündliche Kommunikation zusammenführen möchte, funktioniert das nicht mehr mit Personal, sondern man braucht einen Computer dafür. Und daraufhin hat halt die Luftwaffe beschlossen, okay, sie fördern ein entsprechendes Projekt und haben sich dann recht schnell, haben sich umgesehen und sich recht schnell für dieses Whirlwind-Projekt entschieden, was eben zur damaligen Zeit die Besonderheit hatte, ein Real-Time-System zu sein. Also man konnte Informationen reinholen, die sofort weiterverarbeiten und auch wieder anzeigen. Es war ja konzipiert als Simulationsprojekt für Flugzeuge. Und das Semi-Automatic Ground Environment wurde dann also mit einem Riesenbudget Mitte der 50er Jahre angefangen. Hier sieht man mal die Idee, die dahinter steckt. Es gibt in der Mitte ein Direction Center. Da läuft dann spinnennetzförmig alles zusammen an Informationen, also von Radarstationen. Sieht man hier mal eine Radarstation jetzt am Cape Cod System, also in der Nähe von New York, oder es gibt dann eben diese Gap-Filler, das sind diese Türme, die sich drehen. Auf der einen Seite läuft also viel rein oder von Aufklärungsflugzeugen. Auf der anderen Seite steuern aber dieses System dann auch also Boden-Luftraketen und andere, die Luftwaffe, um dann die feindlichen Flieger sofort wieder abzufangen. Das Interessante war, neben dieser Echtzeitverarbeitung, die Tatsache, dass diese Direction Centers untereinander verbunden waren. Also es gab neben den Direction Centers dann auch Control Center, wo man eben die Informationen hinschicken konnte. Und naja, man brauchte halt recht leistungsstarke Maschinen dafür. Das Whirlwind-Projekt war ja ein Prototyp. Also schrieb man aus, wer bereit ist, diesen Auftrag zu übernehmen. Und man gab es letztendlich einer kleinen, noch unbekannten Firma Industrial Business Machines, also IBM, die seinerzeit sich halt, also sie hatten schon die ersten Computer entwickelt, aber im Wesentlichen ja durch Lochkarten Automaten hervorgetreten sind und haben auch ein irres Budget bekommen, 500 Millionen Dollar, was ja enorm viel war, um halt diese Maschinen ANFSQ 7 und 8, also so wie Computer heißen müssen, so dass man es nicht wirklich versteht, zu konstruieren und die Control Centers oder Direction Centers entsprechend damit auszustatten. Also hier sieht man ein typisches, das erste, was gebaut wurde 1958, ein typischer vierstöckiger Block. Sieht man auf der rechten Seite mal so eine Explosionskarte. Im ersten Stock waren Wartungs- und Kühlaggregate. Im zweiten Stock waren dann die Computer. Das waren ja, wie damals halt üblich, ganze Stockwerke nahmen so einen Computer ein. In dem Fall waren es aber zwei Computer, denn im SAGE, das war ja ein kritisches System, zeitkritisches System, die konnten sich keine Ausfälle leisten. Also haben sie zwei identische Computer nebeneinander gebaut. Jeder hat einen halben Stock eingenommen. Und die jeweils mit den gleichen Informationen versorgt, sodass im Falle des Ausfalles des einen Computers sofort der zweite Computer übernehmen konnte und man sich halt mit der Reparatur des ersten beschäftigt. Und man ging davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass beide Computer gleichzeitig ausfallen oder beide Beamer, das ist so unwahrscheinlich, dass man also es sich leisten konnte. Im dritten Stock waren dann Büroräume und allgemeine Besprechungsräume. Und im vierten Stock waren dann diese typischen Sichtkonsolen, die wir ja auch schon gesehen haben, also wo die Informationen verarbeitet wurden. Das sieht man hier sehr schön, also im vierten Stock, wo halt da Menschen vor den Verarbeitungsschirmen saßen, das waren Radarschirme, in denen die Fluginformation, also hier ist ein Flieger in eurem Sektor, dann konnte man mit dieser Lichtpistole da drauf zeigen und sich zusätzliche Informationen anzeigen lassen, also sieht man unten rechts typische Identifikationsanzeigen und das Ganze, also jeder dieser Arbeitsplätze war halt mit dem Zentralsystem verbunden, man konnte telefonieren, man konnte die Daten auch per Computer an die anderen Rechner schicken, sodass man eben eine komplette Überwachung des Luftraums hatte und letztendlich die Drohung, man war immer verbunden mit der Luftwaffe oder mit Bodenraketen, sodass man jeden Flieger in seinem Sektor eben auch runterholen konnte. Gut, das klingt jetzt natürlich ganz gewaltig. Was konnten diese Maschinen? Na, das waren Maschinen, wie es in den 50er Jahren üblich war. Die konnten alle vier Grundrechenarten, also im Wesentlichen das, was heute die Taschenrechner können. Jetzt kann man sich fragen, ob man heutzutage einem Taschenrechner die Überwachung des Luftraums eines ganzen Landes, auch wenn es vielleicht 28 mal zwei Taschenrechner sind, überantworten würde. Aber das war halt für damalige Zeiten der State of the Art, eigentlich sehr fortschrittlich, einfach weil Geld spielte ja keine Rolle, weil man beliebig viele Ressourcen dort rein investieren konnte. Man hatte beliebig viel Speicher, man hatte beliebig viele Telefonleitungen angemietet, um die Computer zu verbinden. Hier sieht man mal die, auf der rechten Seite, das ist so dieser ganze der zweite Stock mit den beiden Rechenanlagen, ist jetzt leider hier ein bisschen verzerrt. Und links sieht man den Aufbau von so einer ANFSQ-7, das heißt Army Navy Fixed Special Equipment. Und hier darunter den Text aus der Introduction eben zur Einführung in dieses System, habe ich mal den Text geschrieben, wie das Netz funktionierte, also wie die Computer untereinander in Kontakt standen. Also es war neu Binary Coded Messages, es ging tatsächlich um Binärdaten, die da transportiert wurden, im Gegensatz zu allen anderen vorherigen Systemen, wo man ja telefonieren musste und einfach, oder wie beim Telegraph, man musste irgendwie musste das abtippen und dem anderen übergeben, der tippte es dann wieder ein, über Telefonleitungen, Circuits, also es wurde immer eine Leitung freigelegt, das Ganze war eine Partyline, also man hing alle Rechner, die miteinander verbunden werden sollten, an eine Telefonleitung. Und und wer halt eine Nachricht abzuschicken hatte, der legte das auf die Leitung drauf mit einem Adresscode, also dass man das Ziel angibt, und alle anderen hörten sich das dann an und nahmen das, was eben für sie bestimmt war. Man kennt dieses Prinzip vom Ethernet, da kommen wir dann später drauf, aber hier reden wir ja nun von einem System, was 1958 an den Start ging, also lange vor den Vernetzungen des Ethernets, aber das System war eigentlich das gleiche. Ich habe nicht rausfinden können, was im Kollisionsfall passiert, also wenn zwei Rechner gleichzeitig senden, weil man ist ja auf einer Partyline, da kann ja jeder gleichzeitig sprechen und dann müssen sich diese Dinger ja stören. Wie dieses System damit umgeht, ist mir nicht klar, vermutlich ähnlich wie beim Ethernet, man wartet eine zufällige Zeit und sendet dann einfach nochmal. Ja, die Auswirkungen, das Problem des Whirlwind Sage System war, dass es 1957 schon veraltet war, als die Sowjets die Sputnik Start gelang, sodass man eigentlich viel weniger Flugzeugangriffe befürchtet über die Grenzen als Interkontinentalraketen, die ja dann in greifbare Nähe rückten, und dafür war das System nicht mehr ausgelegt. Zum einen also flog höher als der Radar vielleicht, zum anderen war die Antwortzeit viel kürzer, bis so eine Rakete einschlägt, sodass man auch keine Abfangjäger mehr hochschicken konnte. Sodass aus militärischer Sicht das System schon während seiner Einführung veraltet war. Also man ließ es dann bis in die 80er Jahre laufen, weil es auch ein Gefühl von Sicherheit vermittelte, dass sich da unsere Jungs eben um die Sicherheit des Luftraums kümmern. Aber jeder wusste eigentlich, dass im Falle des Falles keine Flieger zu erwarten wären, sondern Interkontinentalraketen. Aber die Einflüsse auf die technische Entwicklung und auf die Entwicklung des gesamten Informationssektors sind natürlich enorm. Zum einen durch die technischen Erfindungen, also die Magnetkernspeicher, grafische Bildschirme, grafische Ausgaben, Lichtgriffel oder diese Lichtpistole. Echtzeitsimulationen waren da zum ersten Mal möglich, aber auch AD- und DA-Wandler, also die Radarinformationen mussten ja dann an den Computer geschickt werden. Dazu mussten sie erstmal in digitale Informationen umgewandelt werden, also eben vernünftige Analog-Digital-Wandlung. Man verdankt dem SAGE-System redundante Systeme, man baute ja zwei Rechner nebeneinander. Die manche Rechenzentren machen das bis heute, wenn eins ausfällt, dass das nächste dann übernimmt. Man hat Input-Output-Pufferung, das ist ein System, was wir dann später bei den DEC-Maschinen dann gesehen oder schon gesehen haben, die einfach ihre Computer dadurch beschleunigen konnten, dass sie Input-Output-Operationen nach außen ablagerten an Subsysteme und den Hauptprozessor damit nicht belasteten, wodurch der natürlich deutlich schneller rechnen konnte. Man hatte mehr Prozessorsysteme, also die natürlich in irgendeiner Form auch parallel arbeiteten. Heute würde man vielleicht Grid Computing sagen, also jeder wertet seine Informationen aus und die werden dann irgendwie wieder zusammengeführt. Wir verdanken aber neben den technischen Erweiterungen gibt es eine Menge. Auf Software-Ebene gibt es ähnlich viele Erweiterungen, also vom Compilerbau bis zu Sprachinterpretern. Aber wir verdanken ihnen auch die IBM, also den Aufstieg von IBM ist im Wesentlichen dem Vertrag mit der Luftwaffe zu verdanken, dass sie eben diese ANF SQ-7 und 8 bauen konnten und dafür 500 Millionen Dollar bekamen. Dadurch also wurde IBM dann zu dem, was es in den Folgejahren war, nämlich führend in der Herstellung von Großrechnern. Die IBM 7090 war im Wesentlichen durch dieses Projekt geprägt, also es war dann eine zivile Anwendung davon. Sabre war ein direkter, man sieht schon im Namen, also da ging es um Business-Related Environments, also eigentlich ging es um Flugbuchungen, dass man Tickets bucht. Das war ein System, was IBM dann verkaufte, sehr erfolgreich vermarktete und natürlich die Erfahrungen aus Sage, also nicht nur in den Namen, sondern auch in die Technik stecken konnte. Wir verdanken dem Sage-System oder man verdankt in den 50er Jahren ein Heer von ausgebildeten Programmierern und Systementwicklern. Also plötzlich mussten ja Unmassen Leute geschult werden, um mit diesen Maschinen umzugehen, sie entweder zu programmieren, zu bedienen, als dann auch zu warten. Und die waren natürlich nicht ihr Leben lang an dem Sage-System beschäftigt und hatten dann eine Expertise, die sie für andere Projekte einsetzen konnten. Na und was eben dadurch gefördert wurden, waren digitale Datennetze und Modems, also Modulator, Demodulator, die die Informationen von Computern über Telefonleitung schicken und dort auf der anderen Seite auch wieder umwandeln konnten. Also man kann nicht sagen, dass die Netze, wie wir sie heute kennen, aus dem Sage-System entnommen sind. Dafür gibt es eine Entwicklung, auf die ich ja im Folgenden eingehen werde. Aber dass Computer miteinander kommunizieren, ohne dass man einen Mensch dazwischen braucht. Das wurde da zum ersten Mal in einem großen System auch wirklich umgesetzt. Das Problem der Sage-Kommunikation, aber auch aller anderen Computerkommunikation in anderen kleineren Anwendungen, war die Tatsache, dass sie sehr ungünstig mit den Ressourcen umgeht. Also man nennt das Leistungsvermittlungsprinzip, im Zweifel habt ihr das auch schon mal gehört in euren Vorlesungen. Also wenn ich von Punkt A nach Punkt B kommunizieren möchte, muss ich über verschiedene Verteilerknoten gehen und man schaltet im Prinzip eine Verbindung, also ein Kabel, in dem man auch die entsprechenden Steckverbindungen steckt zwischen A und B und dort können dann halt die Informationen ausgetauscht werden. Das Problem ist, dass man die Leitung offen halten muss, insbesondere wenn keine Kommunikation stattfindet, also dann rauscht halt die Leitung ein bisschen. Sie ist aber blockiert und wenn man eben, hier sieht man so einen Steckplatz, wenn man nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen hat oder von möglichen Leitungen, dann kann es halt irgendwann zu dem berüchtigten keine Leitung Freisignal kommen, was am Anfang der Telefoniererei ja nicht unüblich war. Aber wenn man eben in Forschungseinrichtungen ist und nur eine begrenzte Anzahl von Leitungen mieten kann, na gut, dann kann man die verbrauchen, danach ist erstmal Ruhe. Also man verschwendet unglaubliche Mengen an Ressourcen und selbst wenn man sagt, okay, wir schalten danach hin und her über so einen Steckplatz, aber wenn jetzt von A nach B eine große Nachricht fließt, dann dauert das und die Zeit, die das dauert, kann man auch nicht umschalten, weil man danach wieder von vorne anfangen könnte, sodass alle anderen warten müssen. Also insbesondere, wenn sie nur was Kleineres dazwischen haben. Also Leitungsvermittlung ist eigentlich für Kommunikation zwischen Digitalrechnern völlig ungeeignet. Man braucht es, weil es eine analoge Technik ist. Also man musste halt die Informationen nicht speichern und weitergeben, wie in der Telegrafie. Da hat halt irgendwie brauchte man Relaisstationen. Das hieß aber, jemand musste sich das anhören, was telegrafiert wurde, musste das aufschreiben und dann oder direkt weitermorsen, weil man keine Verstärker in dieser Form hatte. Und das Problem ist eben, wenn man eine Leitung steckt, dann muss man nur den Strom ab und zu mal verstärken, aber man musste sich nicht darum kümmern, die Nachricht zu speichern. Speicher waren auch zu teuer. Also die ganze Kommunikationswelt kam aus dem analogen Telefon bzw. der Telegrafie, und die Menschen oder die Organisationen und Firmen, die diese Netze pflegten, waren natürlich auch in der Analogwelt verhaftet, sodass man folgende Frage stellen muss, dass bis 1969 waren nämlich zivile Kommunikationsnetze zentralisiert, also im Wesentlichen in Händen von AT&T in Amerika, analog und leitungsvermittelt, also wie wir es eben gesehen haben. Das hatte historische Gründe, kommerzielle Gründe, politische, militärische und technische Gründe. Jetzt haben wir aber ein System, das wisst ihr nun, dezentral, digital und paketvermittelt. Also wieso eigentlich kam es Mitte der 60er Jahre zu dieser Entwicklung, wo eigentlich nichts dafür sprach, also nichts dafür sprach in dem Sinne, dass die Leute, die die Möglichkeit hatten, solche Systeme zu bauen, beziehungsweise die Infrastrukturen schon hatten, überhaupt nicht in solchen Termen dachten. Die waren in dieser analogen, zentralisierten und leitungsvermittelten Welt. Nun, der Ausschlag war das Ereignis 1957. Stellt euch vor, ihr sitzt in Amerika mitten in der Nacht und plötzlich hört ihr, ein russischer Satellit überquert euren Himmel und der spuckt folgende Töne, gibt ihr von sich. Also man konnte das hören. Das war das, was dann in die Geschichte der Vereinigten Staaten als der Sputnik-Schock eingegangen ist. Also einfach die Panik, da oben in diesem Luftraum über uns passiert etwas, was nicht von uns kommt. Und das haben wir auch nicht im Griff. Und wir haben irgendwie auch die Füße noch nicht im All. Und da kam dann die Angst, Kontinentalraketen oder dass die Sowjets halt schaffen, über die Vorherrschaft im Weltraum Amerika anzugreifen. Also das war der Sputnik-Schock. Das führte dann letztendlich, also recht früh eigentlich schon, zur Einrichtung der ARPA, der Advanced Research Project Agency. Man merkte, man war technisch weit hinter den sowjetischen Anstrengungen zurück. Und Dwight Eisenhower, also der Präsident, der sehr viel von Wissenschaft hielt und von Wissenschaftlern, bildet halt dieses ARPA, also über das Department of Defense, also das Verteidigungsministerium, stattet es großzügig aus mit einem Budget für Grundlagenforschung aller Art. Also man sieht die sehr schwammige Direktive. Also es geht um Projekte, die von Zeit zu Zeit ihnen zugeordnet werden. Insbesondere ging es um Raumfahrtprojekte, zivile und militärische Raumfahrt. Also man wollte ja den Sputnik-Vorsprung aufholen, aber relativ schnell. Da gab es natürlich andere Interessengruppen, die sagen, wieso soll das alles die ARPA kriegen und wieso nicht wir? So dass sie es halt dann auch geschafft haben, 1960 schon das zivile Raumfahrtprogramm in eine eigene Organisation auszulagern, die NASA, die National Aeronautics Space Agency. Und die militärischen gingen an die entsprechenden Heeresgruppen, also Air Force, Navy und so weiter, sodass das ARPA-Budget drastisch gekürzt wurde. Nur jetzt, wie immer nicht, man hatte eine Organisation, die plötzlich ihre Grundlage verloren hat, man könnte sie einfach auflösen, aber natürlich waren da schon Menschen eingestellt, die daran gearbeitet haben, diese Organisation aufzubauen. Also was machen sie? Sie diskutieren, wie können wir jetzt mit dem neuen Budget umgehen und definieren ihre Ziele neu. Und insofern mit dem geringeren Budget sagen sie, okay, wir machen keine eigenen Projekte mehr, sondern wir fördern jetzt Projekte von außen, relativ freizügig, also so gering war das Budget dann doch nicht. Also wir fördern Projekte in der Wissenschaft, aber da geht's ist völlig anwendungsfrei erstmal. Die müssen halt in irgendeiner Form, also soll da irgendwann mal was bei rauskommen. Aber das war tatsächlich, war die ARPA Ende der 50er Jahre, also bekannt dafür, Grundlagenprojekte. Innerhalb von 30 Minuten konnte man sein Projekt halt freigeschaltet bekommen. Letztendlich förderten sie, wie man hier eine Liste sieht, förderte sie sehr viele militärische Projekte, also Waffenentwicklungen. Aber insbesondere auch, jetzt sieht man es hier in den 70er Jahren angesiedelt, das ARPANET. Das ist so historisch natürlich nicht ganz richtig, aber das Bild ist ein Internetbild, das gehört dann schon dahin. Also das ist aus einer Wikipedia rausgenommen, also da, ich verbürge mich nicht für die Zahlen, aber man hat eine Visualisierung von verschiedenen ARPA-Projekten und man sieht einfach, dass die ARPA eben doch sehr viel militärisch ist, aber auch so GPS, was sowohl militärisch genutzt wird, als denn auch zivil inzwischen. Also sie förderte ganz verschieden. Und wir konzentrieren uns im Folgenden halt auf das ARPANET. So, die Frage war ja, welchen Grund gibt es, plötzlich ein paketvermitteltes digitales Netz aufzubauen? Und da gibt es verschiedene Gründe. Wie immer, also gab es da nicht einen Erfinder oder einen Grund, insbesondere nicht den gängigen Grund, um sich vor Atombomben zu schützen. Also der spielt da eine viel geringere Rolle als gemeinhin angenommen. Der erste Grund, also historisch war es der Sputnik-Schock, der zur Einführung der APA führte, aber der erste Leiter des IPTO, also es war Information Processing Office, ja, kommen wir gleich noch hin. Das war J.C.R. Licklider, der war Psychoakustiker, eigentlich Psychologe, hat lange am MIT Lincoln Lab gearbeitet, also dieses Projekt, das Lab, was eingerichtet wurde, um eben dieses SAGE-System zu bauen. Also hat sehr viel Kontakt zu dem SAGE-System auch gehabt, wurde dadurch auch nicht wenig geprägt, weil er sah, dass Menschen mit Computern in irgendeiner Form in Interaktion standen, also nicht einfach nur ihre Lochkarten abgaben, das Waschsalon-Prinzip, man gab halt seine Lochkarten ab und am nächsten Tag konnte man sie sich dann wieder abholen, sondern es gab einen Echtzeitprozess. Der wechselte dann 1959 zu Bolt, Beranek und Newman, die noch eine große Rolle spielen werden. Wir haben sie schon mal kennengelernt, weil sie die erste PDP-1 hatten, also das erste Deckgerät, was dann zu so einem Timesharing-Prinzip geführt hat, also die Entwicklung von Timesharing-Systemen, was Licklider sehr faszinierte, also die Möglichkeit, direkt mit dem Rechner in Verbindung zu stehen. Und 1960 veröffentlichte er dann, der eigentlich von der Technik viel weniger Ahnung hatte, er war ja nun mal Psychologe von Haus aus, aber er hatte sehr viele Ideen und er entwarf dann eben Man-Computer-Symbiosis, also die Symbiose von Menschen und Computern, eher so eine biologische Metapher, womit er sich aber an die Spitze der informationsvisionären Forschung schleuderte, also dass er einfach Dinge sah, was man mit Computern vielleicht mal machen kann, was in der Zeit, wo diese Monolithen überall rumstanden, völlig undenkbar oder völlig eben visionär war. 1968 hat er dann eben, da war er schon längst bei der ARPA und hat das ARPANET angestoßen, eben hier auch The Computer's Communication Device veröffentlicht, also wo er eben von einem Netz spricht, wo Menschen um solche Timesharing-Systeme sich gruppieren und dann miteinander in Kontakt stehen. Das war schon immer seine Idee, dass Menschen nicht nur mit Computern in Symbiose arbeiten, sondern untereinander dann auch irgendwie Informationen austauschen. Das war alles sehr schwammig, aber es war so seine Idee, dass man Computer nutzen sollte, um eigentlich ein intergalaktisches Netzwerk zu bilden, wie er das nannte. Und aufgrund seiner Überlegungen wurde er dann auch 1962 in die ARPA berufen und machte dann eben das IPTO auf. Wie fast jeder blieb er gar nicht lange bei der ARPA und wechselte dann danach ins MIT Project Mac, also das Timesharing-System am MIT. Aber was er hinterließ, er prägte die Abteilung, die IPTO, wo er arbeitete, doch sehr nachhaltig, sodass auch seine Nachfolger, da ist das Information Processing Techniques Office, seine Nachfolger wie Ivan Sutherland, Bob Taylor oder Lawrence Roberts, also diese Ideen des Netzes auch zu ihren machten und eben entsprechend daran arbeiteten. Ivan Sutherland wird uns noch begegnen, ist einer der Pioniere der Computergrafik, der arbeitet auch an der TX0. Die TX0 haben wir ja auch schon kennengelernt, dort wo die Hacker ihre Community gebildet hatten und die wiederum ein direkter Nachfolger des Whirlwind-Projektes war. Also im Prinzip gibt es nur 10 Rechner zu der Zeit, die wirklich von Bedeutung sind und es gibt auch vielleicht nur 20 Menschen, die man immer in allen möglichen Konstellationen wieder trifft. Ivan Sutherland war einer davon, nun der arbeitete weiter und berief dann Bob Taylor. Jeder war eigentlich verpflichtet, wenn er ging, einen Nachfolger zu finden. Entsprechend Bob Taylor wurde dann Projektleiter beim ARPANET, weil er merkte, er hatte Verbindung zu mehreren Rechnern, also zu BBN-Anrechner, im MIT-Anrechner und über Terminals. Also es waren Telefonleitungen, mit denen konnte er dann also im Prinzip jeweils mit dem Computer arbeiten. Aber er hatte davon zu viele in seinem Büro und er musste für jeden die spezielle Sprache und Verbindungscodes kennen, um halt den Rechner zu nutzen. Und das hat ihn sehr gestört. Und er hat sich halt überlegt, in Voraussetzung natürlich, also von den Licklider'schen Ideen, man müsste doch diese Computer miteinander in Verbindung bringen, sodass jemand an dem einen Rechner die Ressourcen an dem anderen Rechner nutzen kann, also für meteorologische Berechnungen, insbesondere also für wissenschaftliche Projekte, dass man einfach Ressourcen besser nutzt und da müssen die Rechner miteinander halt in Kontakt treten können, ohne dass man als Benutzer für jeden Rechner A ein Terminal braucht und B eine spezielle Kommunikationssprache. Er wusste aber, dass mit den Leuten, die vor Ort waren, das nicht zu lösen war, das Problem. Also wie man Rechner miteinander verbindet. Und so erpresste er dann Lawrence Roberts, der wo ganz anders arbeitet und eigentlich gar nicht an die ARPA wollte. Der arbeitete noch im Lincoln Lab. Aber weil das halt sehr stark von der ARPA gefördert wurde, konnte man sagen, okay, ihr wollt Förderung, dann schickt uns Lawrence Roberts. Und der arbeitete dann letztendlich am ARPANET-Projekt als Chefentwickler und wurde der Nachfolger von Robert Taylor. Das sind Namen und Gesichter, die solltet ihr euch merken, die werden uns heute noch begleiten. So, jetzt die Frage, wie kommt zur Paketvermittlung? Deswegen das Konzept, was ich, das ist jetzt hier als Folie, historisch hat das hier noch nichts zu suchen, aber nur, dass ihr wisst, um was es geht. Im Gegensatz zur Leitungsvermittlung eben zerschneidet bei der Paketvermittlung wird das Signal zerschnitten in einzelne Pakete und die können dann über das Netz geschickt werden. Insbesondere kann man zwei Nachrichten gleichzeitig schicken. Das dauert dann halt doppelt so lang oder so lange wie beide zusammen, aber es ist halt gleichberechtigt. Wenn die rote Nachricht sehr lang ist und die blaue sehr kurz, dann kann halt die blaue dazwischen fließen. Das verlängert dann so ein bisschen den Fortgang der roten, aber letztendlich haben halt beide die Möglichkeiten, also A und C, die Möglichkeiten, ihre Nachrichten zu schicken. Man kann eine Menge mehr machen, das sieht man im rechten Bild. Also man kann über diese Verteilungsknoten die Nachricht über verschiedene Wege schicken, wenn halt ein Weg irgendwie verstopft ist. Oder man kann eine Nachricht an zwei verschiedene Rechner schicken. Man könnte auch, das ist hier jetzt nicht dargestellt, natürlich eine Nachricht an mehrere Rechner gleichzeitig schicken, weil man die Pakete ja beliebig kopieren kann, wenn man digitale Paketverbindungen nimmt. Also Paketvermittlung ist ein wichtiges Konzept, was aber zu der Zeit nicht bekannt war, weil sie alle noch in diesen analogen Zeiten dachten und Leitungsvermittlungskonzepten, was aus der Telefontechnik zu verstehen ist. Gut, wie kam man jetzt zur Paketvermittlung und Digitaltechnik? Na, ein Grund war eben die Ressourcenknappheit. Man hatte zu wenig Telefonleitungen und man hatte zu wenig Computer. Man hatte von allem zu wenig und man musste die Ressourcen, die man hatte, besser ausnutzen. Leonard Kleinrock vom MIT hat schon 1959 also seine Doktorarbeit vorbereitet, die dann 1961 erschien. Und auf sehr theoretischem, mathematischem Niveau, also es sind keine Formeln, die ihr verstehen müsst, es ist nur zur Visualisierung, auf theoretischem Niveau Warteschlangentheorie formuliert, wie man eben die Ressourcen besser benutzen kann. In dieser Abstraktion hat es die Entwicklung des Netzes nicht geprägt, aber man brauchte später die Argumente, um mit den Telefongesellschaften zu verhandeln, warum sowas überhaupt funktionieren konnte. Ein anderer Grund, wieso man paketvermittelte Digitalnetze nimmt, ist eben der bekannte militärische Grund. Also man wollte ein Netz, Paul Barron arbeitete beim RAND, also Research and Development, das war so ein Think Tank der amerikanischen Armee, und überlegte sich, wie kann man ein Kommunikationsnetz bauen, was eben auch einen Atomschlag in irgendeiner Form überstehen könnte, und diskutierte verschiedene Netze. Das zentralisierte Netz, also wo alles über den Mittelknoten geht, ist natürlich sehr schnell und ressourcensparend, weil es gibt ja nur einen Hop pro Nachricht. Das Problem ist, man braucht A, ein sehr starkes Zentrum, und B, wenn da die Atombombe drauf fällt, dann kann überhaupt niemand mehr miteinander reden. Insofern ist es denkbar ungünstig. Das ist so die Pariser Eisenbahn, die so funktioniert, die französische Eisenbahn, da fährt alles über Paris. So, das andere Netz, das so dezentralisierte, ist eher so das Telefonnetz. Es gibt einige wichtige Knotenpunkte, über die die lokalen Sektornachrichten fließen müssen. Die sind untereinander verbunden und schicken die Nachrichten dann entsprechend weiter, beziehungsweise stellen dann die Leitungen durch. Auch da das Problem, sind natürlich solche Knoten die ersten Ziele für sowjetische Angriffe. Ähnlich wie beim SAGE-System, da wo waren die ersten Raketen, wo werden sie eingeschlagen? Natürlich in die SAGE-Kontrollcenter, und danach wären dann die Flugzeuge gekommen. Das wussten auch alle, aber man hatte doch den Eindruck, man hat den Luftraum gut im Griff. Also auch das verwarf er und schlug dann das Distributed-Netz vor, also das Verteilte, wo jeder Knoten mit einer noch zu bestimmenden Zahl anderer Knoten verbunden ist, sodass, wenn in diesem System einige Knoten ausfallen, man trotzdem von A nach B kommen kann, indem man einen anderen Weg einschlägt. Und er berechnete dann in also umfangreichen Berechnungen, wie hoch muss die Redundanz sein der Verbindung, und der kam auf die so zwischen 3 und 4. Wenn das zwischen 3 und 4 liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit den Zusammenhangskomponenten, die nach dem Angriff halt noch bestehen, sich erreichen kann, die ist sehr hoch. Also es reicht, wenn man in jeden Knoten 3 oder 4 Leitungen rausschickt, sodass das Netz hinreichend stabil ist. Und das Problem mit seinem Konzept war, dass es seinerzeit weit voraus ist und beim Militär entwickelt wurde. Also sprach er nämlich mit anderen staatlichen Stellen oder mit anderen Großfirmen, insbesondere mit Leuten von AT&T, die ihm sagten, auf einer Skala von 1 bis 10 kriegt seine Idee den Wert minus 3. Also sowas Blödsinniges hätten sie noch nie gehört, so digital und Computer, und das könnte man überhaupt nicht kontrollieren, wer was wo lang schickt. Und also Kommunikationsnetze müssen über analoge Leitungen sonst laufen, sonst könnte man es überhaupt nicht umsetzen. Sodass seine Arbeiten, also er schrieb da eine Menge von Aufsätzen, aber die wurden dann halt verstaut, verschickt, aber nicht weiter beachtet, einfach weil die zuständigen Stellen das als viel zu illusorisch abtaten. So, da lag es nun in den Schreibtischen, wurde so innerhalb der Verteidigungsministerien höchstens kommuniziert, auch nach England, wo Donald Davies am National Physical Laboratory an einem ganz ähnlichen Netz arbeitete. Auch er entwarf die Paketvermittlung, paketvermittelte Digitalnetze, also auch er arbeitete eben an mit Digitalrechnern und plante ein Netz jetzt durch England. Jetzt aber nicht, um es irgendwie gegen Angriffe zu sichern, das war ja da viel weniger die Bedrohung, sondern er wollte eigentlich Systeme benutzerfreundlicher machen. Ein ganz ähnlicher Grund wie bei Licklider, also man, wenn man schon die Maschinen hat, sollte man sie auch bedienen können, ohne dass man sich eben also vor Ort befinden muss. Und plante entsprechend ein Netz, was, also ganz ähnlich wie das Konzept von Baron war, ohne dass er davon wusste. Sie wählten ähnliche Paket, also gleiche Paketgrößen, also ganz zu ganz ähnlichen Lösungen kamen sie. Und hinterher erzählt ihm dann Arthur Llewellyn vom Verteidigungsministerium, dass Paul Baron diese Arbeiten schon 2 Jahre vorher veröffentlicht hatte. Da war er dann eher enttäuscht, aber er freute sich natürlich auch, dass sie auf ganz ähnliche Lösungen gekommen waren. Und naja, er definiert halt das Wort Paket. Er sagte halt, man nennt diese Einheiten Pakete, und Paul Baron hatte da einen viel komplizierteren Namen. Das Problem seines Netzes war, dass die englische Regierung das als auch irgendwie, also es müsste eigentlich, ne, leitungsvermittelt analog, sonst kann es gar nicht funktionieren, und sie kürzten ihm dann einfach das Budget. Sodass sein Netz letztendlich gar nicht umgesetzt wurde, weil es den Geldgeber nicht gefiel. Insofern brauchte man diese Konstellation von sowohl Leuten, die die Ideen hatten, als denn auch von natürlich Financiers, die bereit waren, sowas auch zu finanzieren. Gehen wir wieder zurück zur ARPA, also zu Larry Roberts, der von diesen ganzen Arbeiten zu dem Zeitpunkt noch gar nichts wusste. Die waren entweder noch nicht veröffentlicht, wie Donald Davies. Er kannte zwar Donald Davies, aber da hatte der noch nicht angefangen, über Netze nachzudenken. Und Paul Barons Arbeiten waren halt irgendwo in Schubladen verschwunden, sodass er sich überlegte, okay, wie kann man 2 Computer miteinander kommunizieren lassen. Und zusammen mit Thomas Merrill arbeitete, verband er dann im Lincoln Lab die TX2, also dieses Nachfolgemodell der TX0, das wiederum eine Umsetzung des Whirlwinds war für zivile Anwendungen, und das wiederum floss dann in die Transistorform der DEC-PDPs. Also insofern sieht man die Whirlwind ständig am Lincoln Lab weiterscheinen bis hin zu DEC-Geräten. Und das verband er, diese Maschine, mit SDCs Q32, das war so ein IBM-Gigant, über Protokolle. Merrill sagte dann, okay, wir brauchen ein Protokoll, dass wir miteinander reden. Dafür musste er sich dann die Frage gefallen lassen, wieso er denn Protokoll als Wort, und das sei doch ein Begriff aus der Diplomatie. Aber gut, also wie man 2 Computer miteinander halt sprechen lässt, die nicht das gleiche System sind, wie das bei den Whirlwind-Rechnern waren, diesen FSQs, also musste man sich irgendwie auf eine gemeinsame Sprache einigen, und da, das kennt ihr, oder wenn ihr es noch nicht kennt, werdet ihr es noch kennenlernen, also diese üblichen Headers, End of Message Acknowledgement und solche, also einfach definierte Nachrichten, die halt bestimmte Funktionen innerhalb der Nachricht wahrnehmen sollen. Das gelang ihnen 1965 sehr aufwendig über eine Telefonleitung natürlich. 1966 wurde das dann veröffentlicht, Toward a Cooperative Network of Time-Shared Computers. Aber die Idee war weiterhin, die Roberts dann auch in Ann Arbor in so einem Treffen der Principal Investigator Meeting vom ARPANET, also vom IPTO, seinem Büro, wo er da arbeitete, vorstellte, war die Idee, okay, wir haben 2 Timesharing-Computer A und Timesharing-Computer B, und die reden irgendwie miteinander über Message Network. Und naja, was kann man machen? Man muss jeden Rechner, der mit einem anderen reden soll, halt, die brauchen die Software, also da braucht also ein Rechner dann 5 Programme, wenn er mit 5 anderen redet, und eben eine Telefonleitung dazwischen, eine entsprechende, wo dann die Nachrichten fließen können über diese Protokolle. So, das fand natürlich wenig Zustimmung, weil die ganzen dachten, erstmal wollten sie so nicht ihre Rechner zur Verfügung stellen, also was haben sie denn davon? Die anderen wollten sie nicht und ihre wollten sie nicht hergeben, also dieses Netzwerk war sowieso etwas unheimlich, warum man plötzlich diese Timesharing-Rechner miteinander teilen sollte. Die Priesterkaste wehrte sich und dann, ja, es wäre auch total kompliziert, dass man das jetzt, also dass man da Protokolle schreiben muss und dann für jeden ein anderes und so, also das fanden sie gar nicht überzeugend. Wesley Clark schlug dann vermittelnde Computer vor, also dass nicht die Rechner direkt miteinander in Kontakt stehen, sondern es ein Subnetz gibt von Rechnern, die den Kontakt herstellen und die jeweils nur mit ihrem Host in Verbindung stehen. Nun, Wesley Clark, sollte man dazu sagen, hat die TX0 mitentworfen, also war schon ein bekannter Kopf am Lincoln Lab und entwickelte zu der Zeit, oder war schon eigentlich fertig, den Laboratory Instrument Computer Link, das man als ersten Personal Computer ansehen kann, also eine ähnliche Wirkung wie die PDPs, die ja auch aus den TX-Rechnern kamen, also Kenneth Olsen, der Gründer von DEC, und Wesley Clark arbeiteten zusammen, sodass der natürlich ganz andere Vorstellungen hatte, was ein kleiner Computer sein kann, der mit diesen Host-Rechnern in Verbindung steht. Nun, das wurde dann bis Oktober von Larry Roberts umgearbeitet, sodass sein neues System, ich entschuldige mich für die schlechte Grafik, aber es ist halt aus diesem Originalpapier entnommen. Also die Vorstellung, ja, gut, jetzt haben wir zwei Timeshared-Computer, die stehen in Kontakt mit IMPs, also Interface Message Processors, und diese IMPs, die sprechen miteinander und jeweils steht, also die stehen untereinander in redundanten Verbindungen, aber sie schaffen es jeweils mit ihrem Host-Computer zu arbeiten, sodass man jetzt ein dezentrales, aber noch nicht Paket vermittelt, jetzt einfach nur ein System hat von, wie man halt ein Netz aufbauen kann, sodass alle Rechner miteinander in Kontakt stehen. Auf dieser Gatlinburg-Konferenz vom ACM, also einer doch sehr renommierten Computergesellschaft, stellte er das eben vor. Und die Ziele des ARPANETs werden da eben auch formuliert. Es geht um Load Sharing, Message Service, Data Sharing, Program Sharing, Remote Service. Also nichts von Atombomben sicher und redundant gegen Ausfälle. Larry Roberts kam aus einer ganz zivilen Anwendung. Er wollte Timesharing-Systeme von Wissenschaftszentren miteinander verbinden. Und zu dem Zeitpunkt war man noch leitungsvermittelt, aber er trifft. Nach seinem Vortrag spricht Roger Scantlebury vom NPL, also hier sieht man ihn zusammen mit Donald Davis, die haben zusammen gearbeitet an diesem paketvermittelten englischen Netz und Scantlebury stellt ihm halt die Technik vor, wie man paketvermittelt Daten über Computer kommunizieren kann und jetzt erst sind alle Bausteine zusammen. Also Roberts lernt, wie man Pakete durch Systeme, durch Netze leiten kann. Er hatte durch diese EMPs die Möglichkeit, diese Netze auch tatsächlich aufzubauen. Und jetzt hörte er von den Arbeiten Davies und von den Arbeiten Barrons. Denn Davies hatte ja von Barrons Arbeiten gehört. Also die wurden einmal nach England exportiert und dann wieder nach ans ARPA importiert. Und übernahm von Davies dann eben eine höhere Leitungsgeschwindigkeit, weil der ausgerechnet hatte, dass man über die Leitungen, wenn man paketvermittelt arbeitet, doch deutlich schneller schicken kann. Und er übernahm das Wort Paket, was wir bis heute noch haben. Allerdings sagt er, die Arbeiten von Rand had no significant impact on the ARPANET, plans and Internet history. Also insofern, wenn man immer liest, Internet wurde gebaut, um einen Atomkrieg zu überstehen, ist das historisch zumindest sehr fragwürdig. Also natürlich versuchen sie alle zu sagen, nein, wir haben Barron und Militär ging uns gar nichts an. Es spricht vieles dafür, weil die ARPA eben es war zwar aus Militärbudget finanziert, aber sie hatten zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr freie Hand. Das Militär übernahm erst später die ARPA wieder und arbeitete gezielt an militärischer Grundlagenforschung, sodass der Hauptgrund, das ARPANET zu entwickeln, was übrigens, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, der Vorläufer des Internets war, habt ihr euch aber vielleicht schon gedacht. Also der Hauptgrund, das ARPANET zu entwirken, waren eben, man teilt verschiedene Aufgaben oder man kann, also Daten, Programme oder Lasten einfach und Ressourcen werden geteilt von verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen. So, und genau um diese Zeit ging es dann eben, also hier ist eine Rechnung, ob die jetzt vorher oder nachher gemacht wurde, also wo man ausrechnen kann, wie teuer ist ein Paket-Switching, wie teuer ist die normale Kommunikation oder Computerkosten, sodass um 1967, 68 der Point of Break-Even, also da, wo man tatsächlich auch günstig produzieren konnte, ähnlich günstig wie eben normale Kommunikation, also wenn man Dollar pro Million Bits angibt. Also die Zeit war enorm günstig zu der Zeit. Und es wurde jetzt ausgeschrieben, okay, wir wollen AMPs bauen, dann wurden halt 50 Firmen angeschrieben, okay, bewerbt euch bitte, um diese AMPs zu bauen, IMPs. Die Großen, so wie IBM und so, die sagten, ist sowieso technisch nicht machbar, also deswegen machen wir gar nicht mit. Kleinere Firmen haben sich beworben, letztendlich gewann dann Bolt, Baranek und Newman, da wo zufällig Licklider vorher Vizepräsident war, also inwiefern die natürlich, also die standen halt in regem Kontakt mit der ARPA, also inwiefern das eine Rolle gespielt hat, ist bis heute auch nicht klar, weil die Verantwortlichen sagen, nein, die haben einfach die beste Bewerbung abgegeben. Sie hatten sich so viele Gedanken gemacht, da konnten wir gar nicht Nein sagen. Wer war Bolt, Baranek, Newman? Eigentlich eine Gründung von zwei MIT-Professoren, Richard Bolt und Leo Baranek, die eine akustische Beratungsfirma aufbauten, also für akustische Fragen, also nicht, ihr erinnert euch, die Acoustic Delay Lines, also Akustik hatte in der Zeit ja auch noch eine ganz andere technische Bedeutung, also die, so, und die hatten halt noch einen weiteren Studenten, ehemaligen Studenten dazu genommen, Robert Newman, und die bildeten dann Bolt, Baranek, Newman mit einem recht hohen Jahresbudget, die sich insbesondere auch um Computertechnik verdient machte. Und sie bekamen den Auftrag, die IMPs zu bauen aus alten Honeywells, DDP 516, so muss ein Computer auch heißen. Also das waren recht kleine, kompakte Maschinen. Hier sieht man links ein oder in der Mitte, das, wo das Imp-Team halt da mal zusammen ist, im Hintergrund diesen gebauten Imp. So, die einzelnen Mitglieder jetzt im Einzelnen vorzustellen spielt, also das ist jetzt nicht notwendig. Beachtet bitte den Herrn, den dritten von rechts, Will Crowther, der, auf den kommen wir gleich noch zurück. Aber jeder von denen hat natürlich seine Geschichte und seine Expertise mitgebracht. Der Projektleiter war Frank Hart, das ist der Herr in der Mitte mit der schnittigen Frisur. Also der war im Prinzip dann auch der Draht zum ARPA, also der Projektleiter der IMPs. Und gut, jetzt fing halt die IMPs funktionierten, dann 1969 ging die Sache an den Start. Man musste allerdings ein Protokoll finden, um die Hosts mit den IMPs zu verbinden. Man hatte es geschafft, ein Netz aufzubauen aus IMPs, die miteinander in Kontakt stehen, aber sich noch keine Gedanken gemacht, wie eigentlich die Hosts, um die es eigentlich geht, die Timesharing-Rechner, mit diesen IMPs in Kontakt stehen. So ein Steve Crocker, der da mitgearbeitet hatte an dem Projekt, der schrieb die erste Definition oder den ersten Vorschlag, wie man das machen kann, und um eben so den grundsätzlichen Charakter der Offenheit, der wollte ja nun auch andere Timesharing-System-Administratoren ansprechen, wollte eben klar machen, okay, wir reden alle zusammen, also es ist nicht so eine Sache, das küngeln einige wenige aus, das ist hier eine offene Community, dieses intergalaktische Netzwerk, und da kann jeder mitreden, solange es halt fundiert ist. Und er nannte halt seinen Vorschlag Request for Commons. Er schrieb also einen Vorschlag, das erste Request for Commons war Host Software, um eben Hosts mit den IMPs zu verbinden. Und RFC nannte er das, was eben auf der einen Seite seriös klingt, auf der anderen Seite aber durchaus offen ist für Vorschläge. Es ist irgendwie ein Club, wo jeder mitspielen kann, wenn er was zu sagen hat. Und die Community, die sich da gründete, schrieb halt fleißig ihre RFCs, kann man alle noch nachlesen, also auch, das ist ein historisches Dokument, sind das inzwischen technische Vorschläge, dann auch mal witzige Aprilscherze, wie man irgendwie Affen so dressiert, dass sie auf Schreibmaschinen Shakespeares gesammelte Werke tippen und so. So, und hier sieht man die wichtigsten RFCs da unten, also es geht dann in die Tausende. John Postel, das ist so, ne, wie man sieht, so ein richtiger Computermensch, so stellt man sie sich vor, der verwaltete dann die RFCs bis zu seinem Tod 98, also der spielt eine sehr große Rolle für eben die Verwaltung der ganzen frühen Internetdokumente, das DNS-System hat er eingeführt und so weiter, kommen wir vielleicht heute auch noch hin. Also Request for Comments war seitdem der offene Standard, wie man, also die, oder das Forum, wie man Standards verhandeln kann, ohne dass es also zu zentralistisch vorgegeben ist, wie bei IBM-Systemen ja häufig üblich war oder bei staatlichen Systemen. Man stellte sich nicht die Frage, wem übergeben wir die ganze Macht, sondern wie schaffen wir es dezentral, diese Fragen zu verhandeln. Und das ARPANET ging dann 1969 an den Start mit hier vier Netzknoten, also im University of California, Los Angeles, die halt mit dem Sigma 7 verbunden ist. Und hier sieht man dann halt die vier Netzknoten auch geografisch, die im Westen der Vereinigten Staaten an den Start gingen. Und es funktioniert, also der erste Login, also das funktionierte nicht, da tippte man LO und dann ein G und dann stürzte die Maschine ab. Das ist heute, das ist auch so eine folkloristische Geschichte, weil die Maschine das sofort vervollständigte. Sobald man Log tippte, dann schickte sie Login, aber das IMP konnte nur ein Zeichen verarbeiten, also stürzte es ab. Also schaltet man die Funktion aus und danach funktionierte es dann und im September 69 funktionierte das erste und dann Dezember 69 hatte das ARPANET vier Knoten, aber schon 71, also jetzt strömten die Massen dazu, sieht man hier die ganzen IMPs, das Impfnetzwerk mit den entsprechenden Hosts, also ihr seht sehr viele PDP-10 am Lincoln Lab oben, nicht oben, Mitte rechts, das die TX2, dann haben wir noch, was haben wir noch, die ILIAC 4 haben wir, die sehen wir, die, zu der kommen wir später noch zu sprechen, also gar nicht mehr in dieser Vorlesung. IBM-Rechner 360er, also im Prinzip Rechner, die aus ganz verschiedenen, von ganz verschiedenen Firmen kamen, die hatten plötzlich die Möglichkeit, miteinander eben zu kommunizieren. Und an den Standorten seht ihr auch, also es ist RAND und BBN, hier habt ihr noch eine, von dem gleichen halt eine geografische Karte. Also einmal quer durch die Staaten geht's. Und es sind im Wesentlichen sind es universitäre Einrichtungen. Es gibt eben eine BBN macht mit und Mitre, das sind die, die sich um das Sage-System gekümmert haben. Also im Prinzip auch die, die sich von Anfang an um das ARPANET bemüht haben. Aber es war kein militärisches Netz in dem Sinne, dass man zuerst militärische Standorte miteinander verband. Ja, 1971 kam es dann zu den ersten Netzdiensten, die halt jenseits von den, also es gab schon vorher welche, 71 wurden sie dann erstmal so richtig standardisiert. Die Idee war ja, man sollte Ressourcen teilen, also auch man konnte zum Beispiel Remote Job Entry, also dass man einen Befehl an einen anderen Rechner absetzen konnte. Allgemeiner ist es das Telnet-Protokoll, dass man eben na, wie ein Terminal den anderen Rechner benutzt, aber indem man halt, man braucht kein eigenes Terminal mehr, sondern man konnte halt über seinen Rechner die entsprechenden Befehle absetzen. Kennt da alles heute noch, also die sind heute ja noch in Betrieb, also Remote Job Entry ist glaube ich in Telnet aufgegangen, aber FTP zum Vermitteln von Dateien, das war natürlich auch wichtig. Und E-Mail, naja, E-Mail als Message-System war eigentlich ursprünglich ein Anhang an FTP gedacht, also in der 385 Request for Comment war es noch als Teilgruppe von FTP gedacht, hat sich dann selbst verselbstständigt. Die Idee von Ray Tomlinson, auch einer der ARPA-Pioniere, war, na gut, also man trennt den Benutzer von dem Host durch dieses Ad-Zeichen, deswegen hält er das da so in die Kamera. Er hat das Ad-Zeichen nicht erfunden, das gab es schon viel länger, aber er hat es benutzt, weil es auf seiner Tastatur da einfach in der Ecke rumlungerte und eigentlich keine Verwendung hatte. Es taucht in keinem Namen auf und in keinem Host-Namen, deswegen konnte man es sehr schön benutzen und es hieß halt Ad. Historisch, naja, es gibt so eine Theorie, die sagt, das ist halt ein kaufmännisches Zeichen, wo sich ein T um ein A gewickelt hat, so wie bei unserem UND-Zeichen das, was ja auch ein E und ein T ist, was irgendwie zusammengebunden wurde. Also ist bei dem A ein T, hat sich um das A gewickelt und das war halt ein kaufmännisches Ad. Wo findet sich was? Und na, deswegen ist nicht Benutzer Ad Host, das war halt sein Code, wie man E-Mail-Adressen abgibt. Und er hat es halt dann benutzt, was, ja, da gibt es eine Frage. Bitte? Ja, genau, es ist eine andere Version, kommt von Amphora. Also die Historiker sind sich bis heute nicht einig, wo es herkommt. Es wurde dann im Kaufmännischen eingesetzt, aber ob es tatsächlich von der Amphora, also dass es so eine stilisierte Amphora ist, also da gibt es einfach, na, ich weiß nicht, ob es jemals geklärt wird, das ist so eines von den Dingen, die in der Geschichte einfach verborgen bleiben. Hier seht ihr auf dem Bild die PDP-10, von der er die erste E-Mail verschickte und sich der historischen Tragweite seiner Tat nicht bewusst sein, nannte er sie QWERTYOP, also einmal mit zwei Fingern über die obere Zeile gerubbelt. Und dann hatte er den Text der ersten E-Mail, ist so ein bisschen, natürlich hätte er sich was Schöneres einfallen lassen können. Aber nichtsdestotrotz gebührt ihm die Palme für die erste E-Mail. Netterweise an genau dieser Maschine schrieb dann William Crowther, das war der Herr vom Imp-Team, auf den ich euch eben hingewiesen hatte, 1975 das Videospiel Adventure, also das erste Rollenspiel im Prinzip, was dann unzählige Rollenspiele nach sich gezogen hatte. Aber auch damals, es war halt ein freies Spiel, das kursierte dann durch das ARPANET, jeder konnte es ja nicht, FTP. Und Information Wants to be Free, also es wurde nicht vermarktet, sondern es wurde halt weitergegeben, ähnlich wie Space Wars. Ja, nun auch, das waren so typische Anwendungen, die dann durch die Community flossen, ohne dass es eben direkte wissenschaftlichen Wert hat, aber es entstand eine ganze Industrie daraus. So, aber keineswegs war das ARPANET das Einzige. Die Franzosen in ihrem typischen gallischen Alleingang sagten, das ARPANET ist so was Amerikanisches, wir wollen ein eigenes Netz. Das muss auch von uns selber entwickelt sein. Und beauftragten dann Louis Poussin, das zu entwickeln, also, was sich an ARPA anlehnt, aber es sollte eben kein ARPA-Ableger werden. Er konnte dann das ausnutzen, was eben im ARPANET nicht so ganz klar war. ARPA konzentrierte sich sehr stark auf die Hardware, auf diese EMPs, einfach weil da sie ganz froh waren, dass sie überhaupt ein System gefunden hatten. Aber jetzt 1972, als er dran ging, war die Software schon weiter. Und er sagte, okay, ich versuche das Ganze, was sie über Hardware machen, über Software zu regeln. Also ich mache keine physische Adressierung, indem man eine Leitung zieht zwischen zwei EMPs, sondern eine logische Adressierung, sodass man einfach auch die Verbindungen ändern kann. Und arbeitete halt an seinem Cyclad-Netz, was sich dann später Cigal nannte. Er wollte es dann eigentlich Mitre-Net nennen, weil Mitre waren die Rechner, an denen er arbeitete. Und da sagten aber die Auftraggeber, Net ist aber kein französisches Wort. Also nannte er es dann Cigal, weil er jedes Paket, also konnte man über einen Lautsprecher ausgeben. Das macht dann immer so Chirp, Chirp. Und es klang dann halt wie Zikaden. Französisch Cigal. Und na gut, der verband die ersten Rechner miteinander. Sein Problem war, dass das zentralistische Frankreich, also auch administrativ zentralistisch, viel lieber also offizielle Standards unterstützen wollte, wo sie selber mitgearbeitet hatten natürlich, sodass ihm dann irgendwann das Geld entzogen wurde, um es in ein konkurrierendes Protokollsystem, also das ISO-OSI-Protokollnetz, was zu seiner Zeit dann definiert wurde, um mal richtige Netze zu machen, also nicht nur diese akademischen Spielereien. Also da wurde ihm das Geld entzogen, sodass sein Cigal 78 abgeschaltet wurde. Insofern hat er wesentliche Beiträge geleistet. Also viele seiner Ideen flossen dann in das TCP-IP-Protokoll ein. Aber auch da hat ihn die Verwaltung also einfach den Geldhahn abgedreht, ähnlich wie Donald Davies in England, sodass das Internet, also nicht das ARPANET, aber das Internet durchaus in England oder Frankreich hätte erfunden werden können. Aber es fehlten neben dem technischen Know-how einfach auch die administrativen Rahmenbedingungen, um es tatsächlich auch weiterzuführen. Ideen waren genug da und hätten es die Amis nicht gemacht, dann wäre es vielleicht hier entstanden. Aber letztendlich in ARPA ging es weiter, weil da die Finanzierung gesichert war. Robert Metcalfe entwickelte einen wichtigen Baustein 1973 am Xerox PARC, den hatten wir ja letztes Mal erwähnt, das Ethernet. Also die Vorstellung, das kam historisch von dem Aloha-Netz, also dem Hawaii-Netz, wie man Inseln in Hawaii verbindet. Und da konnte man ja nicht massenhaft Seekabel ziehen, also verließ man sich auf ein Funknetz. Und das Problem, man hatte einen zentralen Rechner, der empfing alle Datenpakete von den anderen und sendet auf einer anderen Frequenz die dann wieder zurück. Das Problem, was sich hier stellte, war eben auch, naja, wenn mehrere gleichzeitig senden, entstehen halt Überschneidungen, Interferenzen, sodass man die Pakete nicht mehr empfängt. Und deswegen bittet man halt, okay, ja, wir haben, also es gibt kein Acknowledge, das Paket ist nicht angekommen, also warten die Sender eine zufällige Zeit und senden dann neu. Also ganz ähnlich, na, ob das so, na, wie bei dem Sage-System ja auch. Also man hatte da eine Party-Line, also eine Telefonleitung, bei dem LoRaNet gab es halt Funk und Metcalf übersetzte das Prinzip dann wieder, indem er eine lange Leitung zwischen den Rechnern zog, eben eine Partyline zwischen den Rechnern und jeder, der da dran hing, konnte halt seine Pakete senden und wenn es zu Kollisionen kam, musste man warten. Hier sieht man mal den Algorithmus aus der Patentschrift 77 dann. Also wartet man eine bestimmte Zeit und verschickt ihr das Ganze nochmal. Also man hat constantly sends the data stream. Jedes Netzwerk, jede Netzwerkkarte guckt sich immer an, was da läuft und nimmt sich nur die raus, die addressed to it, also die an sie adressiert sind. Und naja, was halt neu war, avoid interference or collision mit diesem Wartesystem. Gut, ist ein großes Patent und wird immer gefeiert, 73 erfunden, 77 dann als Patent angemeldet. Naja, so ganz neu haben wir ja gesehen, durch das Sage-System war die Erfindung nun doch nicht. Also man musste sich immer die Frage stellen, wie Computer miteinander in Kontakt stehen. Aber er hat es natürlich geschafft, den Preis dafür sehr zu drücken und es wirklich auch zu kommerzialisieren und gilt damit als Erfinder des LANs, also des Local Area Networks. Was wir bis heute ja mit verschiedenen Geschwindigkeiten, man konnte die Geschwindigkeit hochziehen, aber bis heute benutzen wir es. Genau diese Technik, ob man jetzt ein WLAN nimmt oder das Haus-LAN hier, ist im Wesentlichen ist das eine Ethernet-Technik, wo jeder schickt in seinem lokalen Subnetz an alle anderen und wenn es dann kollidiert, muss man halt warten und neu schicken. Na, Xerox haben wir gesehen. Die Idee war natürlich, wie können wir unsere Rechner mit den Druckern verbinden, sagte Xerox, Rechner, Drucker, wir machen Kopierer. Und nach, nimm dein Ethernet und mach damit Geld. Das hat er dann auch getan. Hat es dann sehr erfolgreich vermarktet. So. Die Geschichte des ARPANET, gut, das blähte sich weiter auf. Also es gab immer mehr Knoten dazu. Die ersten europäischen Knoten kamen dazu. Das Problem war, man hatte jetzt sehr viele verschiedene Netze. Also man hatte das ARPANET, aber es gab andere Netzwerke, die sich da entwickelt haben. Da gehen wir mal hier hin. So insbesondere gab es das SatNet, also ein Satellitennetz, interkontinental, und das Packet Radio Net, also ein Radionetz mit Radiowellen, so ähnlich wie das AloRaNet. Und die waren nun in militärischer Hand. Im Prinzip aufgebaut auf diesem ARPANET-Prinzip. Paketvermittelte digitale Kommunikation. Aber untereinander konnten sie nicht miteinander sprechen. Also es waren einfach verschiedene Techniken. Da halfen auch keine IMPs. So dass sich Cerf und Kahn halt überlegt haben, wie kann man diese Netze doch miteinander in Verbindung treten lassen. Na, hier ist die Skizze. Man baut Gateways dazwischen. Ein Gateway ist ein Rechner, der versteht beide Netzwerkprotokolle. Der ist sowohl im PR-Net als auch im ARPANET und schafft es dann, Pakete vom einen ins andere zu übersetzen. Und der Grund dafür war allerdings sehr militärisch, wenn man jetzt irgendwelche Truppenteile hat im Kampfgebiet und die müssen halt miteinander sprechen können, auch unter schwierigen Bedingungen, mal über Satellit, mal über Telefonleitungen, also ganz verschiedene Arten. Und da gibt es halt das historische Experiment 1977, wo sie den Wagen losschicken in San Francisco und halt übers Packet Radio Netz schicken. Das wird ins ARPANET reingeleitet, dann übers Satellitennetz nach Norwegen und wieder zurück. Also das ist dann irgendwo in Kalifornien rauskommt und es gelang ihnen eben, ohne ein einziges Bit zu verlieren, diese Kommunikation herzustellen und hatten danach natürlich also ihre weiteren Förderungsmittel, weil das Militär sah sofort ein, warum man genau so ein Netz braucht. Und die Idee war, das ist jetzt die Folie davor, also man nimmt verschiedene Protokollschichten und stapelt die übereinander. Man braucht nicht nur ein Protokoll zwischen zwei Rechnern, die sich verstehen, wie die IMPs das taten, sondern man versucht halt die aus der Application Layer kommen, denn das ist eine modernere Darstellung, muss ich sagen. Nicht? Das ist nicht die Original, also Secure Sockets Layer gab es damals auch noch nicht. Aber die Idee ist, man nimmt die Nachricht, schneidet sie in diese Pakete auf, die man durchnummeriert und schickt die dann über den Internet Layer, über die Netzwerkinterface an die anderen Rechner und der baut die dann halt entsprechend wieder zusammen. Das ist die Idee des Internets, also technisch will ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, das sind eigene Vorlesungen. Ich denke aber, entweder es ist bekannt oder ihr werdet noch rechtzeitig damit in Kontakt treten. Fürs Verständnis hier der Fragen, welche Auswirkungen das hatte, ist es gar nicht so notwendig, technisch zu verstehen, wie es funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt. So, das ARPANET wuchs weiter. 1975, also hier sieht man schon die ersten Satellitenverbindungen. ARPANET war jetzt das größte, aber eigentlich nur ein Netz unter vielen, wenn auch eben das größte. Ein anderes Netz, was sich bildete, war das Usenet, denn es war klar, auch ARPANET war eine sehr elitäre Angelegenheit. Also es gehörten nur wenigen, die halt in den Rechenzentren Zugang hatten zu den Rechnern. Und was Tom Truscott eben dachte, war, man müsste doch auch die Leute untereinander kommunizieren lassen. Und da gab es halt das Unix-Unix-Protokoll, wo er Nachrichten auf einen Rechner legte und die verbanden sich nachts die Rechner mit anderen, und dort wurden alle Nachrichten, die halt ein neueres Datum hatten, kopiert. Und so konnte man halt verschiedene Diskussionsgruppen einrichten. Hier sieht man das erste Usenet 1981, als es dann in den Start ging. Also die standen untereinander in Kontakt über ihre Telefonleitungen, die sie da nutzen konnten, und kopierten ihre Nachrichten. Es war im Prinzip ein ganz anderes Protokoll, aber da entstand das, was wir dann heute als Usenet kennen. Also es ist eines davon, wie man nämlich von unten heraus, also jeder kann da eigentlich mitmachen, der zu Hause ein Modem hat, oder der die Möglichkeit, genau, zu Hause, 81 vielleicht eher nicht, aber der die Möglichkeit hatte, eben an einem Terminal Nachrichten abzusetzen. Und so entstanden dann diese Hierarchien, diese Newsgroups, wie man sie heute auch noch kennt. Inzwischen ist es ja alles bei Google gelandet, also, aber das ist, die sammeln das alles auf, aber es gibt natürlich ein eigenes Protokoll und deswegen auch eigene Clients, mit denen man Newsgroups benutzen kann. 1980, das ARPANET wächst weiter, wird immer größer. So, und aber jetzt, 1983 wurde es dann dem Militär zu viel. Sie hatten sich schon 72 von ARPA in DARPA genannt, das D für Defense, um mal wieder zu betonen, dass es doch eigentlich vom Verteidigungsministerium das Geld kam, und drangen dann auch darauf, etwas militärischere Anwendungen zu entwickeln, wobei militärisch hieß, es muss irgendwie begründbar sein, dass die Forschung irgendwann vielleicht auch militärischen Nutzen hat. Also man sollte das nicht zu sehr überbetonen. Sie versuchten, die Verwaltung des ARPANET abzugeben, aber AT&T war weiterhin nicht interessiert an so einem komischen experimentellen Netz, sodass sie es letztendlich bei der IPTO beließen. Was die aber, also nach Roberts kam nochmal Licklider und hat die IPTO nochmal ein paar Jahre übernommen, seine alte Abteilung. Als er dann ging, kam zum ersten Mal kein Leiter der Community, sondern ein Militärmensch, Colonel David Russell, der halt das ARPANET, die Verwaltung des ARPANETs übernahm. Und es aber nicht mehr schaffte, die militärischen Vorstellungen, also man sollte es zentralisiert überwachen können und nur kontrollierte Inhalte verschicken und also jeder Knoten muss irgendwie sicher sein, das ließ sich überhaupt nicht mehr durchsetzen. Zum einen, weil die Community, die um das ARPANET gewachsen war, natürlich aus Wissenschaftlern bestand, die sich dieser militärischen Logik nicht unbedingt anschlossen. Zum anderen durch die dezentrale Struktur, die eine Überwachung sehr schwer machte. Sodass sich 1983 sowohl das ARPANET auf TCP/IP geschaltet wurde, als dann auch das MILNET sich abspaltet, in dem einfach ein Subnetz. Ne? 78 Knoten kamen zum MILNET, 45 Knoten blieben beim ARPANET. Hier jetzt auch schon in Europa das MILNET. Bis heute sich also im Prinzip als eigenständiges Netzwerk behauptet. Vielleicht arbeiten sie immer noch mit den IMS, die Militärs, aber wahrscheinlich haben sie inzwischen ähnlich wie das ARPANET auch das MILNET erneuert. Hier sieht man mal also eine verwirrende Grafik über Usenet 1986. Also es entspannen sich verschiedene Netze quer über die ganze Welt, die miteinander in Kontakt stehen. Es gibt noch ganz andere Netze. 1986 bildet sich auch das National Science Foundation Netz, also was auf TCP beruht, aber eben eine viel stärkere Leitung, also ein Backbone einbaut, um eben die Kommunikation zwischen den Universitäten doch zu verbessern. Und letztendlich ist das NSF-Netz das, was das Internet so voranbringt, weil natürlich diese kleinen Knoten mit der wachsenden Anzahl Pakete dann auch nicht mehr klarkamen. Und es gab zu der Zeit verschiedene konkurrierende Netzprotokollsysteme und es war nicht so ganz klar, warum das ARPANET oder das TCP/IP-Protokoll sich behauptet. Immerhin entsprach es nicht der OSI-Norm, sondern war irgendwie so von unten gewachsen und dezentral und überhaupt nicht so richtig so in staatlicher Hand, sodass aus staatlicher Sicht ganz andere Netze gefördert wurden. Aber gut, die National Science Foundation entschied sich für ein System, das lief. Denn ISO-OSI hat es nie geschafft, Protokolle, die sie zwar definiert haben, aber auch tatsächlich zu implementieren, dass man sie benutzen konnte. Hier das Internet, das ist diese Darstellung, die wir ganz am Anfang auf dieser ARPA-Projektseite mal hatten. Also sieht man das Internet, was jetzt verschiedene Netze miteinander verbindet, 1987. ARPANET immer noch als zentraler Bestandteil, aber das MILNET hat sich abgegliedert, das SATNET gibt es noch, den NSF-Backbone, der fängt an und eben verschiedene andere kleinere Netzwerke, die sich da dranhängen. Also inzwischen zählt man nicht mehr Hosts, ich überziehe, weil wir ja da Ausfälle hatten. Inzwischen verband man nicht mehr nur Hosts miteinander, sondern ganze Netzwerke, die man zählte. Und naja, das Internet, die Erfolgsstory ist ja bekannt. Im Mai 1990 wird, ich glaube im Februar war es gar nicht, im Mai, wird der letzte Imp abgeschaltet. Also das ARPANET hat seine Schuldigkeit dann getan, weil es technisch einfach veraltet war. Es lief ja dann schon 20 Jahre und im Prinzip ging es vollständig im Internet auf. Also die ganzen Knoten, die dort im ARPANET waren, wurden in andere Netze integriert oder waren das schon längst, sodass sie weiterhin in Kontakt standen, aber diesmal halt nicht vielleicht über eine direkte Linie, sondern indem man sie mal kurz über Norwegen schickt oder über London. Aber ist ja egal. Also die grundsätzliche Idee, dass man Ressourcen teilt oder Dokumente oder Programme, das galt natürlich auch weiterhin, sodass das ARPANET, die Geschichte endet im Prinzip des ARPANETs 1990. So, und wenn man jetzt die Frage hat, wer hat eigentlich das Internet erfunden, was ja aus dem ARPANET hervorging? Hier sieht man 1994 ein Treffen der wichtigsten Pioniere, wobei, also wer halt gerade da war, viele fehlen. Also ich lese die jetzt nicht alle einzeln vor, nicht? Das könnt ihr euch ja dann nachschauen. Nur die Frage, wer hat das Internet erfunden oder warum wurde es erfunden, das sollte jetzt klar sein. Das ist eine komplexe Frage und eine komplexe Antwort. Es gibt weder einen Erfinder noch einen Grund. Und wenn man dann ständig liest, wegen atombombensicherer Kommunikation, das war wahrscheinlich die geringste Rolle, weil Paul Barron's Arbeiten den Vätern des Internets erst viel später bekannt waren, also zu einem Zeitpunkt, als die Idee schon längst klar war und Donald Davies hat unabhängig von Barron gearbeitet und Larry Roberts hat viel stärker mit Davies als mit Barron zusammengearbeitet. Also warum reden alle von Atombomben? Das macht sich bei Journalisten immer viel besser, wenn man so einen Bombenpilz zeigen kann und dann ein stabiles Netzwerk, als wenn man sagt, es gibt irgendwie mathematische Gründe oder Ressourcenfragen. Und einen Erfinder gibt es auch nicht, also irgendwie Paul Barron hat es 1965 erfunden oder so. Hier sieht man, das ist ein komplexes Gefüge von Menschen, die zusammenarbeiten. Jeder gibt seine Ideen rein und je offener die Community ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Problem irgendjemand eine Lösung hat. Wenn man sagt, aber dieses Komitee von 10 Leuten muss es schaffen und kein anderer darf reinreden, entstehen halt so Insellösungen, die vielleicht funktionieren, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall nicht offen sind für Änderungen und Neuerungen. Und das ist das Besondere an dieser Internet-Community, die sich ja dann auch irgendwie verwalten muss. Aber die Geschichte des Internets geht es noch weiter und ich habe ja noch 10 Minuten, also wichtig ist das World Wide Web, was ja dann das Internet ins öffentliche Bewusstsein brachte, weil man plötzlich bunte Bilder hatte und das konnten die Journalisten dann wieder fotografieren und es ging durch die Weltpresse. Und natürlich die Verbilligung der Computer, man brauchte keinen Universitätsrechner mehr, sondern irgendwann, also dann Mitte der 90er, 94 konnte man es auf seinen PC holen. Also viele Faktoren spielen zusammen, dass das Internet gerade in den 90er Jahren zu dem führte, was wir dann heute den Übergang zur Informationsgesellschaft nennen. Es fing viel harmloser an, 1989 am CERN, also am Kernforschungszentrum in Zürich. Ging es darum, die ganze graue Literatur, die da so rumflog, also verschiedene Dokumente, Protokolle oder Vorschläge, die jeder auf seinen Rechnern hatte, irgendwie zugänglich zu machen. Man hätte sich ja, es gab zwar ein internes Netz, das CERN-Netz, was letztendlich auf diesen ARPA-Ideen beruhte, aber so richtig systematisch konnte man die Sachen nicht zugänglich machen und so, dass Tim Berners-Lee halt 1989 was vorschlug, eben Information Management System, was wir heute als World Wide Web kennen. Aber auch da, jetzt ist wieder so eine Sache, er hat es natürlich nicht erfunden, er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, oh, machen wir es so, nennen wir es World Wide Web, sondern auch das hat seine historische Entwicklung, jetzt einen kleinen Subtext, über Vannevar Bush, der schon 1945 über die Möglichkeit nachdachte, wie man das gesamte Wissen in einer Maschine zur Verfügung stellt, in dem Memex, keineswegs ein Computer, sondern über Mikrofilm und Projektoren gespeicherte, also ganz kompliziert, auch Bush konnte sich nicht die digitale Revolution vorwegnehmen. Also hat man links, sieht man irgendetwas, das kann man dann rechts anmerken, das wird dann wieder auf Mikrofilm gespeichert und wieder abgespeichert. Also im Prinzip eine Form von Hypertext, ohne das so genannt zu haben. Das Wort Hypertext geht von Ted Nelson aus, der hat an dem Xanadu-System arbeitet seit den 60er Jahren und tolle Vorstellungen hat, vielleicht gar nicht schlecht. You will probably understand Xanadu in general if you understand the following. Wenn man dieses Diagramm versteht, versteht man Xanadu. Man versteht das Programm nicht, das Diagramm nicht, und so ist Xanadu auch aufgebaut. Es ist sehr zentral um Ted Nelson konzipiert. Es war immer closed source, immer so seine Idee. Heute wettert er gegen das World Wide Web, was viele, also es gibt Broken Links und es gibt keine Copyright-Sicherung und es gibt keine Möglichkeit, die Autoren irgendwie zu vergüten. Und das alles sollte in Xanadu untergebracht werden. Hier sieht man es mal fairerweise etwas besser. Also so eine Idee, dass man einen Link, man klickt, man sieht dann, wo es herkommt. Nichts wird jemals gelöscht. Alles wird irgendwie gespeichert, sodass es nie zum Broken Link kommt. Jeder Link ist zweiseitig. Also ich link nicht anonym, sondern jeden Link, den ich setze, der geht auch automatisch wieder zurück. In den 60er Jahren noch so auf so einen Bildschirm gedacht, so ein bisschen diese Kathodenröhren. Heutzutage läuft das auf so einer Windows-Anwendung, aber es sind alles, bis heute sind es Prototypen, und so richtig hat er sich nie durchgesetzt, aber wenn es dann mal kommt, und es kommt ganz bestimmt, dann ist es also besser als dieses World Wide Web, wo im Prinzip all das gemacht wird, was er verhindern wollte. Ganz anders, also ein Informationsnetz sind die auf dem Transpaxis oder dem ISO-OSI X25-Protokoll basierenden, in Deutschland BTX, dem französischen Minitel, die auch schon recht früh in Betrieb gehen, also ähnlich wie TCP-IP. Na, auch da die Möglichkeit, man verkauft seine Hardware. Beziehungsweise in Frankreich war man cleverer, man verschenkt die Hardware oder als Dauerleihgabe vergibt man sie und baut dann ein dezentrales Netz auf, wo halt jeder anbieten kann, ganz berühmt Minitel Rose, also 3615, das war wie heute www, also 3615 ist die Telefonnummer, und da waren so die beiden Hauptanwendungen, waren Telefonbücher und eben Sexangebote. Das ging seit 83 in Regelbetrieb und ist bis heute eigentlich weit verbreitet in Frankreich. Da ist so ein bisschen der französische Stolz, das ist wenigstens ein System von Ihnen. Und am Anfang, 95, sagten sie alle, Internet, www, das ist doch sowas wie Minitel global. Also da stand man sich natürlich ein bisschen im Weg. Die Post hat viel cleverer oder dümmer gemacht, nicht? Auch sie haben gleiche Technik im Prinzip, nur sie haben gesagt, das Zeug muss man alles mieten und kaufen. Die Hardware gehört uns und ihr müsst die mieten. Ihr müsst sehr viel Geld dafür bezahlen, sodass sich Bildschirmtext in Deutschland eigentlich nie durchsetzen konnte, auch wenn da gibt's Chat, Mail, News, Ticker, E-Banking, E-Commerce, alles seit Anfang der 80er Jahre, insbesondere eine Form von Hypertext. Also wenn Sie mehr wissen wollen, drücken Sie auf 21, auf 28. Ihr kennt das von Videotext im Fernsehen. Also Hypertexte begleiten uns schon viel länger. Hypercard ist ein anderes Beispiel von Apple, also ist eine der wichtigen Apple-Anwendungen. Also die Möglichkeiten, Text zu verlinken, die waren Tim Berners-Lee auch alle bekannt. Also insofern, er hat es nicht plötzlich aus nichts erfunden, sondern er hat es einfach auf die aktuelle Technik angepasst und eben geschrieben, wir brauchen weder Copyright Enforcement noch Data Security noch Authorization und Accounting System, also bezahlt, brauchen wir alles nicht, wir arbeiten ja im CERN und wollen uns Dokumente mitgeben. Er kannte diese Probleme und auch Xanadus Forderung oder Ted Nelsons Forderung, hat aber bewusst darauf verzichtet, und heute kämpfen wir, also haben wir den ganzen Ärger, dass man irgendwie verschlüsseln muss und bezahlen muss, indem man seine Kreditkarten auf ein unsicheres System eintippt und all diese ganzen Probleme, die er bewusst in dem Design ausgeschlossen hat. Das NSF-Netz, also der Backbone, der verbreitete sich auch weiter, und das war ein weiterer Grund, dass das TCP-IP-Protokoll halt so erfolgreich war, weil eben extrem große Leitungen zur Verfügung standen. Ich bin gleich fertig. 1992 wurde dann halt nicht der erste Browser, Berners-Lee hatte auch einen Browser entwickelt, aber einen Browser entworfen, der sowohl auf Unix lief, als auch auf Macintosh, als auch auf Windows-System. Damals noch am National Center for Supercomputer Applications von Marc Andreessen und anderen. Aber Marc Andreessen ist dann halt bekannt, weil er sich dann halt selbstständig gemacht hat und Netscape gründete. Und dieser Mosaik-Browser, der wurde dann halt eben zu so einer Massenanwendung, den konnte dann jeder benutzen, ging dann halt über in Netscape. Und das war im Prinzip das Startsignal für das weite Internet, also für das Internet, wie wir es heute kennen, was ja im Wesentlichen als World Wide Web und E-Mail im Zweifel gehandelt wird. Naja, 1994 gründete sich dann Yahoo als erste Suchmaschine, als klar wurde, es gibt so viele Angebote, die kann man gar nicht mehr überblicken. Nicht erste Suchmaschine, aber eine Suchmaschine, die eben ein Directory aufmacht, also wo von Hand Seiten gescannt werden, angeguckt und kommentiert, sodass man halt nur ausgesuchte Links findet. Yahoo hält sich bis heute erfolgreich von Jerry Yang und David Filo. Andere Suchmaschinen haben es automatisiert, ganz bekannt Google. Also bekannt inzwischen, weil sie ja praktisch den Markt in Europa beherrschen. 97 gegründet auf dem raffinierten Page-Ranking-Algorithmus. Hier ist der geheime Algorithmus übrigens angegeben, findet man aber auch in der Patentschrift. Also das Problem ist ja nicht, dass der nicht bekannt wäre, sondern er ist patentiert, sodass ihn kein anderer benutzen darf. Wie das funktioniert, also man zählt, wie viele Links zeigen auf eine Seite von wichtigen Seiten, dann entsteht so ein Iterationszyklus, weil die Bedeutung einer Seite misst sich daraus, wie viele andere bedeutende Seiten darauf zeigen, und wenn man einmal bedeutend ist, dann zählen seine Links mehr und dann macht man das ein paar Mal, das konvergiert, sodass man einen PageRank hat, den Google ja auch angibt. Und das Ziel heute besteht darin, eben in den PageRank möglichst hoch zu kommen. Technikprovider sieht man inzwischen, also entweder die Menschen benutzen Googles Suchtechnik oder Yahoos Suchtechnik, ein Mix davon, Ask Jeeves ist so eine spezielle Sache, Others sind 0,7%. Also es gibt im Prinzip nur noch zwei Suchtechniken im letzten Jahr, das wird sich in diesem Jahr nicht geändert haben, die eingesetzt werden, und deswegen reicht es auch, wenn man sich auf diese beiden konzentriert, wenn man sich mit Suchmaschinen auseinandersetzt, und entsprechend sind dann die Marktanteile, da gibt es halt noch ein paar mehr, aber die Techniken sind ungefähr die gleichen. So, das war's. Jetzt kämen noch andere Fragen, aber das machen wir vielleicht nächstes Mal. Ich danke euch für eure Geduld.